Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
2019 führte die Aktion Mensch eine Studie durch, bei der sie Leute zu ihrer Einstellung zu schulischer Inklusion befragte. 52% stimmten dabei der Aussage zu, dass inklusive Beschulung leistungsstarke SchülerInnen ausbremst. Wenn du das auch glaubst oder jemanden kennst, der dieser Aussage zustimmt, dann bleib unbedingt dran, denn wir möchten mit diesem Podcast untersuchen und besprechen, ob leistungsstarke Kinder und Jugendliche durch den gemeinsamen Unterricht negativ in ihrer Entwicklung beeinflusst werden. Hi, ich bin Sarah, studiere Erziehungswissenschaft und Psychologie.
Moin, ich bin Marco, studiere Geschichtswissenschaften und Germanistik.
Hallo, ich bin Alicia, ich studiere Kommunikationswissenschaften und Psychologie.
Hallo, ich bin Jerome, ich studiere Geschichtswissenschaften und Sport- und Bewegungspädagogik. Wir haben heute auch eine Expertin dabei, Caroline Appe, sie ist Heilpädagogin, sonderpädagogische Fachkraft sowie Inklusionsbeauftragte an der Evangelischen Grundschule in Nordhausen.
So, erst einmal zu dem ein bisschen trockenen Teil, was ist Inklusion überhaupt? Die Aktion Mensch, die ihr vielleicht alle kennt, definiert Inklusion so, dass das bedeutet, wenn alle mitmachen dürfen. Ich finde, das klingt ganz süß. Was oft verwechselt wird mit der Inklusion, ist die Integration. Die Integration bedeutet, dass die Menschen eingegliedert werden in alle Lebensbereiche und dabei bekommen diese Menschen zusätzliche Unterstützung, um teilnehmen zu können. Das klingt erstmal super gut. Die Inklusion geht aber noch einen Schritt weiter, und zwar wird hier die Umwelt an den Menschen angepasst und an die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Hierbei muss sich kein Mensch verbiegen oder zusätzlichen Aufwand betreiben, um teilhaben zu können. Das wurde festgelegt als Menschenrecht in der UN-Behindertenrechtskonvention, ist momentan leider noch ein Idealbild, denn es stellt sehr hohe Anforderungen an unser System, unter anderem auch eben an unser Bildungssystem in den Schulen und auch an die Lehrkräfte. Noch ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Inklusion sind heterogene Lerngruppen. Das bedeutet, dass die Lerngruppen bzw. die Schüler durchmischt sind und nicht nach einer bestimmten Fähigkeit oder Eigenschaft zusammengesetzt sind, wie das in homogenen Lerngruppen der Fall ist. In homogenen Lerngruppen werden möglichst ähnliche Schüler zusammengepackt, damit sie besser zusammen lernen können. Heterogene Lerngruppen tun das eben nicht.
Und dabei sind die homogenen Lerngruppen in der Bundesrepublik heutzutage sehr, sehr verbreitet. Man möchte sagen, aktuell sogar noch vorherrschend. Und warum das so ist, dafür lohnt sich ein kleiner Blick in die Geschichte. Wobei hier vorab erwähnt sei, dass die gesamte Entwicklung darzustellen, den Rahmen hier durchaus sprengen würde und wir dafür ein ganz eigenes Podcast-Projekt bräuchten. Oder andere Möglichkeiten, um das darzulegen. Deswegen ist hier ein sehr, sehr verkürzter Blick in die Geschichte jetzt an der Reihe. Am Ende des 19. Jahrhunderts beginnt das binäre System, das wir heute noch fahren, bestehend aus allgemeinbildenden Schulen mit dem Fokus auf nicht behinderte Kinder und Jugendliche und den damals genannten Hilfsschulen. Heute kennt man sie beispielsweise auch als Sonderschulen für behinderte Kinder und Jugendliche. Das war im Kaiserreich der Fall, das war in der Weimarer Republik der Fall und auch im Nationalsozialismus ist das der Fall, wohingegen das eigentlich noch ein Sonderpunkt ist, den es zu beleuchten gelte, wie hier aber der Stelle nicht tun wollen. Wen das interessiert, der kann sich auf einschlägigen Seiten, wie beispielsweise der Bundeszentrale für politische Bildung, dahingehend oder in dem Stichwort Euthanasie weiter informieren. Wir möchten darauf hinaus, dass dieses binäre System bis in die 70er Jahre hinein durchgehend weiter ausgebaut worden ist, sowohl in der BRD als auch in der DDR. Und in der BRD fand Anfang der 1970er Jahre ein erster Punkt des öffentlichen Umdenkens statt, in dem Überlegungen laut wurden, ob nicht ein gemeinsamer Unterricht vielleicht auch eine gute Idee sein, um das mal so ganz salopp zu sagen. Ein erster Modellversuch fand in West-Berlin statt, im Stadtteil Friedenau an der Fleming-Grundschule im Jahr 1975. Und man könnte durchaus sagen, mit Erfolg, denn noch heute wirbt die Schule mit ihrem inklusiven Lernkonzept. In den kommenden Jahrzehnten wird an dem binären System zwar weiter festgehalten. Allerdings kommt die Idee des gemeinsamen Unterrichts mehr und mehr weiter auf. In den anfänglichen 90er Jahren, um genau zu sein 1994, spricht sich die KMK, das ist die Kultusministerkonferenz, in ihrer Empfehlung für einen gemeinsamen Unterricht und für das Fördern von gemeinsamen Unterrichtsmethoden aus. An dieser Stelle sei erwähnt nochmal, dass das Bestreben, homogene Klassen zu haben, zu dieser Zeit die Norm war. Heterogene Klassen waren die Ausnahme und stießen auch nicht selten auf Skepsis, sowohl in der Bevölkerung als auch auf politischer Ebene. Apropos politische Ebene, die möchten wir jetzt hier nochmal für die bundespolitische Ebene verlassen, um nochmal kurz auf die internationale Bühne zu gehen. Denn die Bildung interessierte und interessiert selbstredend nicht nur die bundesdeutschen Behörden, sondern auch internationale Institutionen wie die UNO mit ihrer Sonderorganisation für Bildung der UNESCO. Auf zwei Dinge wollen wir hier noch ganz kurz eingehen, respektive wollen sie eher erwähnen, nämlich zwei Dinge, die die Gesetzeslage nicht nur, aber auch in der Bundesrepublik heutzutage in Teilen sehr stark beeinflusst. Zum einen die schon genannte UN-Behindertenrechtskonvention von 2009, die die komplette Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, was unter anderem auch Bildung mit einschließt, als Ziel hat. Zum anderen die Agenda 2030 der UNESCO aus dem Jahr 2015, die neben sehr vielen anderen Themenpunkten der Nachhaltigkeit den sehr starken Ausbau der inklusiven Bildung als Ziel formuliert. Apropos, wie steht es um dieses Ziel in Deutschland?
Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 582.400 Schülerinnen unterrichtet, die einen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf aufwiesen. Davon waren knapp 40% dem Förderschwerpunkt Lernen zuzuordnen. Die Umsetzung von Inklusion in deutschen Schulen zeigt allerdings noch eine ausgeprägte Varianz. Während einige Bundesländer schon sehr weit sind in der Umsetzung, wie beispielsweise Bremen mit einem Inklusionsanteil von über 90% im Schuljahr 2020-21, im Übrigen der Inklusionsanteil ist der Anteil der Schülerinnen mit Förderbedarf, die inklusiv an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet werden, an allen Schülerinnen mit festgestelltem Förderbedarf. Aber auch die Bundesländer Berlin und Schleswig-Holstein mit einem Inklusionsanteil von ungefähr 70% fallen auf jeden Fall ins Auge. Die süddeutschen Bundesländer haben allerdings noch Entwicklungsbedarf. Bei ihnen liegt der Anteil bei etwa 30%. Positiv sollte dennoch betrachtet werden, dass der Anteil von Schülerinnen mit Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen im Zeitraum von 2011 bis 2020 von 25% auf 44,5% angestiegen ist und sich somit deutlich verbessert hat. Wir befinden uns also auf dem richtigen Weg zum Ziel, also die Agenda 2030. Voraussetzung ist allerdings, dass es eine positive Einstellung gegenüber den inklusiven Schulsystemen gibt und das vor allem bei den Eltern. Doch wie stehen die Eltern in Deutschland eigentlich dazu?
Sehr gute Frage, Sarah. Die Schule wird momentan oft als Sortiermaschine wahrgenommen, indem die Kinder aufgeteilt werden, gerade in den weiterführenden Schulen, je nachdem, welche Leistung sie haben, in Gymnasium, Realschule, Regelschule oder eben auch in die Förderschule. Das ist oft das, was unsere Eltern kennen und was sie vielleicht auch oft befürworten. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Umfrage bei Eltern gemacht mit fast 4000 Eltern im Jahr 2015. Und zwar wurden dort Eltern von Kindern in inklusiven Schulen befragt, aber auch in nicht inklusiven Schulen. Dabei kam heraus, dass Eltern mit Kindern in inklusiven Schulen zum größten Teil, also mit 73%, positiv gegenüber Inklusion sind. Was den Punkt bestärken würde, dass je mehr Berührungspunkte Eltern mit Inklusion haben, desto positiver sind sie der Inklusion generell auch gegenüber. Eltern mit Kindern in inklusiven Schulen bewerten außerdem das Angebot zur individuellen Förderung höher, den sozialen Zusammenhalt, die Klassengröße, das Engagement der Eltern, den Unterrichtsausfall, Vertretungsunterricht, die Möglichkeit des Kindes in eigenem Tempo zu lernen und auch die Arbeit der Lehrkräfte wird als besser wahrgenommen. Was nicht unbedingt heißt, muss, dass inklusive Schulen besser sind, aber die Wahrnehmung der Eltern scheint so zu sein. Inwiefern Eltern denken, dass Inklusion umsetzbar ist, hängt von der Behinderung ab, aber auch hier zeigt sich, dass je mehr Erfahrung Eltern mit Inklusion haben, desto eher sind sie Inklusion in allen Bereichen und mit allen Behinderungen positiv aufgeschlossen. Leider zeigt sich in dieser Umfrage auch, dass 51%, also knapp über die Hälfte aller Eltern denken, dass Kinder ohne sozialpädagogischen Förderbedarf im Lernen gebremst werden von Kindern mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Professor Dr. Andreas Hinz schätzt es so ein, dass viele Eltern inklusive Schulen als Gegenmodell zur Leistungsschule sehen und sind noch nicht überzeugt von den Studien, welche zeigen, dass heterogene Leistungsgruppen effektiver sind. Das muss erst zu den Eltern durchdringen. Und hoffentlich werden dann auch mehr als die Hälfte der Eltern glauben, dass Inklusion positiv für alle Schüler ist. Ein anderer wichtiger Punkt sind die Lehrkräfte, die irgendwie an die Inklusion glauben müssen. Hier haben die Wissenschaftler Gebhardt, Schwab, Nusser und Hessel eine Studie gemacht mit rund 200 Lehrkräften, in der zeigt sich, dass die Lehrer eher skeptisch gegenüber Inklusion sind und das, obwohl sie zustimmen, dass das Sozialverhalten der Schüler im gemischten Unterricht positiv beeinflusst wird. Das ist aber zu erklären, dass sie skeptisch sind, ist vielleicht damit, dass sie glauben, dass Lehrkräfte in allgemeinbildenden Schulen eigentlich überfordert sind und deswegen denken sie, dass Förderschulen der optimalere Förderort sind. Sie haben auch oft ein negatives Vertrauen zu sich selbst oder sind negativ eingestellt, denn sie glauben oft nicht, dass sie selbst eine Integrations- oder Inklusionsklasse führen könnten. Auch Caro kann aus der Praxis bestätigen, dass das ein großes Problem ist.
Wenn ich das als Außenstehende betrachte, ist es, wenn es Probleme gibt, ist es ein Identifikationsproblem der PädagogInnen, mit einer Gruppe umzugehen. Was habe ich für eine Haltung gegenüber einer nicht homogenen Lerngruppe? Wie sind dazu meine Bedingungen, mein Klassenraum, meine Personalstruktur, je nachdem, in welcher Schulform ich auch arbeite? Habe ich noch einen Erzieher zur Seite? Gibt es vielleicht Hilfe durch ein freiwilliges soziales Jahr, Menschen? Oder ja, gibt es noch in jeglicher Form eine Hilfe, zum Beispiel auch durch eine Schulbegleiter? Oder Schulbegleiter. Ich denke, dass das die auftretenden Probleme sind.
Jerome, wie groß ist denn der Einfluss der Lehrpersonen in heterogenen Klassen?
Ja, Alisa, der Einfluss ist natürlich enorm hoch, aber bevor wir uns da jetzt kurz vertiefen, würden wir ganz kurz die Frage klären, was ist eigentlich ein Selbstkonzept? Es steckt schon so im ersten Teil des Wortes selbst, es hat was mit mir zu tun, es sind Gefühle und Emotionen, die sich entwickeln bei der Frage, wer bin ich oder wie sehe ich mich? Zum anderen sind es aber auch Entscheidungen, die ich treffe, beziehungsweise die Entscheidung, wovon mache ich sie abhängig oder wovon lasse ich mich leiten. Am Ende ist das Selbstkonzept komplett individuell bei jedem Einzelnen ausgeprägt, im positiven oder im negativen Sinne und lässt sich natürlich auch in beide Richtungen zu jeder Zeit verändern. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Selbstkonzept in heterogenen Klassen und da spielen natürlich zwei große Faktoren eine Rolle. Zum einen natürlich der Lehrer, also die Lehrkraft oder halt der Schüler. Fangen wir mal mit dem Lehrer an, dessen Selbstkonzept im Prinzip auf jeden Fall was mit Haltung zu tun hat. Das heißt, er muss sich ein Stück weit auf den Schüler einstellen, er muss eine Bindung, eine Beziehung zu ihm aufbauen, um natürlich am Ende auch die Probleme zu erkennen und am Ende auch lösen zu können. Er hat natürlich auch eine enorme Vorbildfunktion, das heißt die Schüler, vor allem in den unteren Klassen natürlich noch mehr ausgeprägt, schauen zu ihm hinauf und wenn ein Schüler eventuell in der Klasse nicht so integriert ist, hat er natürlich die Möglichkeit durch Anerkennung, durch Respekt und vor allem durch Integration, ihn natürlich irgendwo ein Stück weit zu unterstützen. Beispiel wäre bei einer Gruppenarbeit, dass der Lehrer in dem Moment festlegt, wer mit wem in einer Gruppe ist, um quasi nicht nur Freunde in einer Gruppe zu haben, sondern auch verschiedene Personen, um eventuell auch eine Bindung aufbauen zu können. Kurz und prägnant zusammengefasst könnte man sagen, wenn man fragt, was ist das Selbstkonzept des Lehrers, das ist ein Zusammenspiel zwischen pädagogischen Aspekten, das heißt Dinge, die ich gelehrt und gelernt bekommen habe, und meiner Persönlichkeit. Genau, das Selbstkonzept des Schülers hängt natürlich von so vielen Faktoren ab und wir beziehen uns ja jetzt auf die Klasse, also auf die Schulform, und da habe ich persönlich mich nach Recherche auf zwei extrem wichtige Punkte versteift, und das ist zum einen natürlich die Interaktion mit den Mitschülern und zum anderen die Schulform, wie Alisa vorhin schon kurz erwähnt hat. Bei der Interaktion mit den Schülern ist es natürlich so, was natürlich jetzt in dem Moment auch für einen Vorteil für inklusive Klassen sind, dass es einen extremen Leistungsunterschied gibt. Das heißt, dass ein Schüler halt auch erkennt, okay, es gibt welche, die sind besser als ich, es gibt aber auch welche, die sind schlechter als ich. Und am Ende ist keiner mehr wert oder weniger wert, nur aufgrund der Noten. Das sollte gleich von Anfang an immer verstanden werden, dass jeder am Ende den gleichen Stellenwert hat. Zum anderen ist es natürlich noch enorm wichtig, sich dann auch gegenseitig zu helfen. Das heißt, dass leistungsstarke Schüler den leistungsschwachen unter die Arme greifen und eine Gemeinschaft bilden. Und das ist am Ende dann auch vor allem ganz, ganz wichtig, weil sie können alle voneinander lernen, egal ob jetzt jemand in beispielsweise Mathe besser ist als der andere. Dafür hat der andere woanders Stärken, wo man sich halt immer wieder ergänzt. Und deswegen ist das vor allem in inklusiven Klassen so wichtig, als Gemeinschaft zu agieren und das halt auch fürs spätere Leben mitzunehmen. Denn am Ende funktioniert eine Gesellschaft auch nur, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Genau, zum anderen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist natürlich auch die Schulform hat eine enorme Wichtigkeit, weil natürlich der Unterschied erstmal zwischen Realschule und Gymnasium gemacht wird, wo natürlich die Schüler ja immer sagen, wer nicht aufs Gymnasium geht, der ist vielleicht nicht so schlau oder macht nicht so viel, aber am Ende kann das ja immer noch diverse Gründe haben, warum man sich dafür entscheidet. Und wir haben ja auch in Deutschland mittlerweile ein System, wo man auch trotz der Realschule am Ende noch sein Abitur erreichen kann durch berufliches Gymnasium oder ähnliche andere Formen. Aber auf das Problem, wo ich jetzt nochmal hinaus möchte, ist die Vertiefung an den Realschulen. Und zwar gibt es da die Unterschiede zwischen Hauptschule und Realschule, quasi zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken Schülern, was natürlich jetzt in dem Form oder was natürlich in der Form ein kleiner Kritikpunkt auch ist, weil das natürlich unseren Mythos eher widerlegt statt bestätigt, weil natürlich die Inklusivität dort nicht so gegeben ist, weil die Schüler natürlich in leistungsschwache und leistungsstarke Klassen unterteilt werden und wir hier natürlich dann diese Unterschiede haben, dass die Schüler in den leistungsschwachen Klassen sich eher ja unwohl fühlen, demotiviert sind und vielleicht auch einfach ja dumm fühlen aufgrund dessen, dass sie eventuell von den Leistungsstarken gemobbt werden oder. Und so ist es dann am Ende, dass dieser Unterschied in diese zwei Klassen absolut nicht förderlich ist. Wir haben hier heute auch noch einen Experten dabei, Caro, die kann uns sicherlich aus der Praxis mal erzählen, welche Vorteile inklusives Lernen eigentlich mit sich bringt.
Also vor allem einen sozialen Vorteil. Wir befinden uns in Deutschland in einer leistungsorientierten Ellenbogengesellschaft. Das heißt, es geht um höher, schneller, weiter. Man orientiert sich immer nur an dem Guten und versucht noch besser zu sein. Die Vorteile von Inklusion sind, dass man, wenn es gut pädagogisch umgesetzt wird, dass man sich in einer heterogenen Lerngruppe befindet, in denen die Kinder in unterschiedlichen Niveaustufen arbeiten, aber in einer Lerngemeinschaft und dort profitieren voneinander durch ihre sozialen Wesen. Verantwortung füreinander zu übernehmen, über den Tellerrand zu schauen, gemeinsame Dinge zu machen, das als Normalität anzusehen, Kinder mit Beeinträchtigungen nicht anzustarren oder nicht auszugrenzen, sondern sie im System integrierend eine Gemeinschaft darstellen. Ich finde, das bringt unglaublich viele Vorteile, da wir nun im späteren Alter irgendwann sowieso Einzelkämpfer sind, sind diese Etablierungen von inklusiven Strukturen für das Sozialverhalten unglaublich gewinnbringend. Für Kinder oder Jugendliche in Lernsettings ist es auch einfach mal so, über ihre Grenzen hinauszuwachsen, nicht nur abzuarbeiten, sondern auch was Neues zu lernen, sich selber Inhalte zu suchen, für die sie sich interessieren, alternative Lernformen zu nutzen. Anders geht es im inklusiven Lernen gar nicht. Empfinde ich als absoluten Vorteil und könnte mir nie wieder vorstellen, in einem anderen System zu arbeiten als im inklusiven Unterricht.
Ja, wie wir ja gerade auch von Caro gehört haben, ist Leistung gerade in Deutschland doch noch ein großes und wichtiges Merkmal. Deswegen wollen wir das jetzt nicht völlig übergehen und auch klären, ob Schüler denn in inklusiven Settings jetzt einen Nachteil haben. Gerade leistungsstarke Schüler, ob die einen Nachteil in inklusiven Settings haben. Und zwar habe ich da zwei Studien rausgesucht, die ihr auch gerne in den Shownotes nochmal euch angucken könnt. Und zwar einmal den Schulversuch Irina. Und dort wurden Schüler getestet im 5., 6. und 7. Lernjahr. Und zwar in Mathe, im Lesen, in Schreiben. Wurden befragt zum Selbstkonzept und zu der Leistungsmotivation, also recht umfänglich. Und das Ergebnis, das Wissenschaftler da heraus haben, sind, dass die Klasseneffekte, also Sachen wie die Lehrperson und wie die Lehrperson agiert, wie das Klassenklima ist und ähnliches, viel stärker sind als die Interventionseffekte wie Inklusion. Das heißt, es kommt gar nicht so darauf an, ob eine Klasse jetzt inklusiv ist oder nicht, sondern es kommt viel mehr auf die konkreten Sachen an, die im Klassenraum dann passieren. Ulrich Vielhoff hat an 11 Berliner Gemeinschaftsschulen eine Studie durchgeführt. Und zwar wurde an diesen 11 Berliner Gemeinschaftsschulen keine äußere Fachleistungsdifferenzierung durchgeführt. Das heißt, man wurde eben nicht eingeteilt, je nachdem, wie gut man in einem Fach ist, sondern man war halt einfach mit allen zusammen in einer Klasse. Und dort wurde der Lernzuwachs in Klassen mit und ohne Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf betrachtet. Es konnte dabei festgestellt werden, dass es keine Nachteile für Schüler gibt, die gemeinsam mit Schülern mit Förderbedarf unterrichtet werden. Tatsächlich konnte sich zeigen, dass in Klassen mit Schülern mit Förderbedarf sogar deutlich höhere Lernfortschritte in Mathematik erzielt wurden. Wir können also sagen, dass inklusives Lernen durchaus erfolgreich gestaltet werden kann, auch hinsichtlich der Leistung und der Lernfortschritte. Und es konnte sogar erzählt werden, dass diese Lernfortschritte entkoppelt wurden von der sozialen und ethnischen Herkunft, was in Standard- oder traditionellen Schulen leider oft noch nicht gelingt. Wie wird denn eigentlich in anderen Ländern mit Inklusion umgegangen?
Also das Positive zu Beginn: Alle europäischen Länder besitzen erstmal inklusive Strukturen. Doch auch hier ist die Umsetzung von Land zu Land noch sehr unterschiedlich. Wie allgemein bekannt ist, sind die skandinavischen Länder schon echt weit, was Inklusion betrifft. Aber auch die südeuropäischen Länder sollten unbedingt erwähnt sein. In Italien werden nämlich 99% der Kinder und Jugendlichen inklusiv beschult. Die Schlusslichter in Europa sind Belgien und leider auch Deutschland.
Aber warum ist es denn so, dass andere Länder so viel besser sind mit der Inklusion als wir?
Ja, Grund dafür könnte die unterschiedliche Schulstruktur sein. Während es in Deutschland ein gegliedertes Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen gibt, findet die Beschulung in anderen Ländern fast ausschließlich in Gemeinschafts- oder Gesamtschulen statt. Ein sogenanntes Inklusionsmodell, bei dem die Schüler mit Förderbedarf in die Klasse integriert sind und nur in Ausnahmefällen zeitweise oder ganz separiert in Kleinklassen, aber innerhalb dieser Schule beschult werden. In Skandinavien ist es vor allem durch die geografischen Gegebenheiten bedingt, weil in Finnland haben zum Beispiel 40% aller Schulen weniger als 50 SchülerInnen. Italien hat auch seit den 70er Jahren bereits damit begonnen, die Sonderschulen systematisch zu schließen. Tja, und Deutschland und Belgien richten sich zurzeit immer noch nach einem binären System, bei dem es eben zu dieser strikten Trennung zwischen Sonderschulen und allgemeinen Schulen kommt. Und damit könnte vielleicht dieser Unterschied erklärt sein. Wir haben auch Caro dazu befragt, warum eigentlich die Inklusion hier in Deutschland so schleppend vorankommt.
Also wenn man mal die Personalressource sieht, wenn wir uns mal mit den sächlichen Bedingungen auseinandersetzen, sind es die nicht flächendeckend barrierefreien Schulen, ein nicht flächendeckendes Ganztagsschulsystem, was ganz klar selektiv arbeitet. Die Kinder mit Beeinträchtigungen sind meistens nicht mehr betreut am Nachmittag, weil dies über Bildung und Teilhabe einfach nicht möglich ist. Ich finde, das System ist an der Stelle unglaublich kompliziert und wenig sozial. Und da bedarf es hoffentlich irgendwann einer Reform, um das Thema der Inklusion, so wie es gesetzlich auch gedacht ist und auch mit der UN-Behindertenrechtskonvention ja auch verankert ist, flächendeckend umgesetzt werden kann.
Wenn wir uns jetzt nochmal internationale Untersuchungen anschauen, konnten auch hier die Wirksamkeit inklusiver Schulformen belegt werden. Die Schüler zeigten in inklusiven Klassen auf jeden Fall bessere soziale Kompetenzen im Umgang mit Verschiedenheit und auch leistungsstarke Schüler konnten in Inklusionsklassen nicht gebremst werden und machten zum Teil sogar bessere Fortschritte als Schülerinnen in homogenen Regelklassen.
Um hier jetzt ein Fazit zu setzen: Auf Grundlage der genannten Studien, des Blicks in andere europäische Staaten und den Einschätzungen von Caro ist die Annahme, dass leistungsstarke SchülerInnen in inklusiven Lernumfeldern ausgebremst würden, ein Mythos. Es kommt also vielmehr darauf an, wie mit Inklusion sowohl institutionell als auch in der täglichen Praxis umgegangen wird. Sowohl von Lehrerinnen und Lehrern als auch von Schülerinnen und Schülern. Inklusion fördert viel mehr, als dass sie bremsen würde. Insbesondere in puncto Sozialkompetenz. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir hoffen, ihr habt etwas mitgenommen. Das letzte Wort möchten wir aber nicht uns, sondern unserer Interviewpartnerin Caro geben, mit der Frage, was ihr noch wichtig zu erwähnen ist.
Mir ist besonders wichtig zu erwähnen und ein Appell an alle Studierenden, wenn sie Praktikum machen und sie sind in einer heterogenen Lerngruppe und sie haben einen Unterrichtsbesuch, auch wenn sie die Möglichkeit haben, versuchen sie alle mit einzubeziehen und niemanden, weil es eine Prüfungssituation ist beispielsweise, zu sagen, ah, hier von dem Autisten, der mehr unterm Tisch sitzt als am Tisch, den können wir vielleicht den in der Stunde rausnehmen, sondern nein, wagen Sie sich, probieren Sie sich aus, trauen Sie sich. Das ist das, was Sie erwartet, wenn Sie im Arbeitsalltag sind. Setzen Sie sich mit Inklusion auseinander. Die gibt's und die ist vor allem da, wenn Sie auch anfangen zu arbeiten. Ein Appell an die Unis wäre, sehen Sie das nicht kritisch, das Thema Inklusion, sondern sehen Sie es als Mehrwert und bringen Sie die Studierenden dorthin, eine positive Haltung zum Thema Inklusion zu entwickeln. Ich bin Inklusionsbeauftragte und Sonderpädagogin, aber ich bin keine durch und durch Verfechterin der Inklusion. Ich weiß, dass das System Grenzen hat und das ist auch in Ordnung, weil jeder muss auch Grenzen erkennen können. Das ist nur professionell. Und hoffe einfach, die Lehrer der nächsten Generation damit nicht abzuschrecken, sondern zu motivieren, sich auch auf die, also auch einen guten Blick auf die Kinder zu haben, die auf dem ersten Blick als störend oder als nicht gut in die Schablone oder Schublade passenden sind. Es gibt ein Bild von Schafen, ein schwarzes Schaf und alles weiße Schafe, und das schwarze Schaf springt hoch und man könnte im ersten Moment meinen, das schwarze Schaf springt aus der Reihe. Aber das Bild heißt White Sheep Can't Jump. Also schauen Sie immer auf das, was nicht offensichtlich ist, sondern kriegen Sie ein gutes Gefühl für das Gesamtkonzept. Vielen Dank und alles Gute.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.